Erster Timotheus. Nicht schlecht. Also du kriegst die Flasche Wein da. Das ist der erste auswendig gelernt. So will ich nun. Hast du das so gehabt?
Nee, ich habe das vergessen.
An jedem Ort. Ich vergesse immer das Beten. So will ich nun, dass die Männer an jedem Ort beten. Ich hab's. Indem sie heilige Hände aufheben ohne Zorn und Zweifel. Heilige Hände. Als der neue Papst früher noch so am Anfang war, hat er so eine kleine Gemeinde bekommen, so mitten in, wie heißt denn das Stadt hier? Nicht Rio de Janeiro, sondern Argentinien. Genau. Also richtigen Slums und ganz viel Alkohol und so. Und da ging er eines Tages zum Beichtstuhl und hat sich da reingesetzt und sitzt und wartet und irgendwann kommt dann irgend so jemand rein und das Erste, was er mitkriegt, Alkohol. Also ist irgendjemand voll besoffen neben mir. Und er so, nee, ist ja super. Und da sitzt er halt da und wartet. Kommt nichts. Und da will ich jetzt nicht irgendwie so unhöflich sein. So. Ist da dann irgendwann mal so. Wird es ein bisschen unangenehm und ungemütlich. Und da sagst du, ja, das hört er immer noch nichts und was mache ich denn jetzt? So, versuch das nochmal. So. Passiert immer noch nichts. So, was? Also, du bist Anfänger, ne? So, da klopft er hier an so eine Wand. So, ne? Und dann kriegt er Reaktion, der Typ sagt so, hey, klopfen brauchst du nicht, hier gibt's auch kein Klopapier. Danke. Kann ich mal anstellen in unsere Gemeinde, da lacht keiner, wenn ich da aussetze. So. Darf man das erzählen? Ich weiß nicht. Okay. Unsere Gemeinde auch, das mag keiner, aber ich mach's trotzdem. So, ja, ab jetzt können wir aufnehmen. Lass uns beten. Ja, ich bete, dass du heute uns wieder begegnest, dass du zu uns redest, Herr, dass du uns füllst mit deinem Geist, dass du uns segnest, Herr, dass du hier in diesen Raum auf uns kommst. Und, Herr, die Sorgen der Welt und Familie und den Alltag und die Sünden, die uns belasten, Herr, wir geben dir jetzt hier in deine Hände und bitten, dass du uns einfach frei machst, Herr, und unser Herz aufmachst, sodass wir wirklich hören und bereit sind, das anzunehmen, was du zu uns heute Abend sagen willst, Herr. Segne es die Zeit in dein Wort. Wir brauchen dich. Wir brauchen deinen Geist. Amen. So, wir haben bis jetzt gesehen, es ist unsere Aufgabe zu beten, mit erhobenen Händen. Und jetzt kommen an den Teil so drei verschiedene Sachen, die unsere Gebete verhindern. Es ist ja toll, super, schön, wir können beten, wir sollen beten, wir müssen beten. Und es ist eigentlich schön zu wissen, warum wir unsere Hände erheben, oder? Ich fand es cool, als ich vorbereitet habe. Ich war total überrascht. Und das ist alles schön, aber es gibt einige Sachen, die Gott uns sagt, so, hey, hier müsst ihr aufpassen, weil ihr verhindert eure Gebete. Mit heiligen Händen, sagt er, und ohne Zorn und Zweifel. Zorn und Zweifel schon mal Morgen früh an. Übrigens, ich habe irgendwo ein paar Leute gehört, so, ich weiß nicht, wie ich nach Hause komme, ich fahre heute Abend wieder weg oder so. Also ich habe 8 Plätze im Auto frei. Also wenn jemand irgendwo mitfahren will, morgen früh zum Gottesdienst, sag Bescheid. Ja? So, Cut, jetzt geht's weiter. Wie kam ich jetzt darauf? Ohne Zorn und Zweifel, morgen. Zorn und Zweifel. Ja? Also heute, heilige Hände. Gott will, dass wir, wenn wir beten, mit heiligen Händen beten. Um das besser zu verstehen, wollen wir heute Jesaja 1 anschauen. Jesaja. Ja. So eine Männerrunde, gleich nach Hohelied der Liebe, ne? Ah, jetzt weiß ich, wo es ist. Vers 10. Ich schicke dich bald eine letzte Reihe, ne, Stefan? Vers 10. Hört das Wort des Herrn, ihr Fürsten von Sodom. Nehmt zu Ohren das Gesetz unseres Gottes, du Volk von Gomorra. Ich habe das gelesen, ich dachte so, warte mal, wurden die nicht vernichtet irgendwann mal, Sodom und Gomorra? Ja, Gott redet hier mit Israel. Eigentlich ziemlich krass, ne? Also, wenn Gott dann sagt, so, hey, ihr Schwulen. So ein bisschen wie, weißt du, du triffst George Bush und er sagt so, hi, Osama Bin Laden. Oh, ich habe ein Problem. Hey, Sodom und Gomorra, warte mal, das war das Volk, das Gott vernichtet hat. Ich habe gerade ein Problem. Irgendwas mache ich falsch. Und Gott sagt ihn. Weiterhin, Vers 11. Was soll mir die Menge eurer Schlacht opfern? Spricht der Herr. Ich bin der Brandopfer von Widdern und des Fettes der Mastkalbe überdrüssig. Und am Blut der Jungstiere, Lämmer und Böcke habe ich kein Gefallen. Wenn ihr kommt, um vor meinem Angesicht zu erscheinen, so verlangt dies von euch, dass ihr meine Vorhöfe zertretet. Oder wer verlangt dies von euch, dass ihr meine Vorhöfe zertretet? Bringt nicht mehr vergebliche Speisopfer. Räucherwerk ist mir ein Greuel. Neumond und Sabbat, Versammlung halten. Frevel verbunden mit Festgedränge, ertrage ich nicht. Euer Neumonde und Festzeiten hasst meine Seele. Sie sind mir zur Last geworden und ich bin es müde, sie zu ertragen. Und wenn ihr eure Hände ausbreitet, jetzt haben wir es, ne? Verhülle ich meine Augen von euch. Und wenn ihr auch noch viel betet, höre ich doch nicht. Das sind ganz nette Worte, ne? Oh, Gott ist richtig stolz auf mich. Aber eigentlich, also das Erste, was mir hier auffiel, als ich das gelesen habe, ist wie viel sie eigentlich machen. Oder? Ich meine, ziemlich krass. Also sie schlachten ihren Opfer, sie bringen Brandopfer vor Gott. Sie kommen vor sein Angesicht. Sie treten in seine Vorhöfen. Sie bringen Speisopfer, Räucherwerke. Sie feiern so Neumonde und Sabbate und ihre Versammlungen, die versäumen sie nicht. Nicht wie manche Christen. Die nicht hier, nein. Sie sind lebendig in ihrem Gottesdienst, habt ihr das gelesen? So, Frevel eurer, verbunden mit euren Festtagen. Also, es ist richtig so, wuhu! Es ist richtig lebendig. Sie beten? Sie erheben ihre Hände und beten? Nicht schlecht. Also ich bin total begeistert. Also wenn ich so eine Gemeinde hätte, würde ich jetzt erstmal denken, so, ist lebendig, die kommen regelmäßig zum Gottesdienst, jede Freizeit, die ich vorbereite, sind dabei, Festtage sind sie da und sie bringen halt ein Schlachtopfer und ein Speisopfer oder Hauptsache Opfer, eine Opfergabe rein und ich meine, das ist echt cool, eine tolle Gemeinde. Also eins auf jeden Fall, Gott ist nicht sauer, Gott nennt die nicht Sodom und Gomorra, weil sie nicht genug tun. Für die, die in Gemeinden aufgewachsen sind wie ich, es ging um, wie viel ich tue, meine Leistung. Gott hat hier anscheinend kein Problem mit ihrer Leistung. Darum geht's nicht. Ihre Beziehung zu Gott ist anscheinend eine sehr ernste Sache. Sie nehmen es ernst. Und trotzdem ist Gott nicht so richtig begeistert. Also eigentlich überhaupt nicht. Überdrüssig. Ich habe keinen Gefallen. Ist vergeblich. Gräuel. Nicht zu ertragen. Meine Seele hasst es. Es ist mir eine Last. Ich kann es nicht ertragen. Ich bin müde. Ich verhülle meine Augen, ich höre nicht zu. Das sind echt keine nette Worte. Ich meine, stell mal vor, du sagst zu deiner Frau, hey, ich habe keinen Gefallen an deinem Kochen. Ich will es nicht essen. Hey, deine Schminkerei ist vergeblich. Ich meine, du würdest... Es wäre offensichtlich, dass ihr ein Problem habt. Okay? Du brauchst Seelsorge. Ist problematisch. Und Israel braucht Seelsorge. Sie brauchen Hilfe. Weil ihr Mann, ihr Vater, ihr Gott hat große Probleme mit irgendwas. Und er sagte, in Vers 15 am Ende, letzte paar Worte, er sagt, denn eure Hände sind voll Blut. Eure Hände sind voll Blut. Es sind keine heiligen Hände. Es sind blutige Hände. Die haben Blut vergossen. Und er sagt ihnen wie? In Vers 16. Wascht euch, reinigt euch. Tut das Böse, das ihr getan habt, vor meinen Augen hinweg. Hört auf, Böses zu tun. Lernt, Gutes zu tun. Trachtet nach dem Recht. Helft den Bedrückten. Schafft der Weise Recht. Führt den Rechtsstreit für die Witwe. Ich habe eigentlich gedacht, als ich es gelesen habe, Gott sagt so, ihr habt diesen Mann getötet und ihr habt unschuldige Kinder umgebracht, aber das sagt Gott nicht. Also ihre blutigen Hände waren nicht, weil sie Mörder waren, sondern, also tut Buße, denn anscheinend haben sie nicht gut, also er sagt so, lernt Gutes zu tun. Also anscheinend taten sie nichts Gutes. Schafft Recht. Trachtet nach dem Recht. Helft den Bedrückten. Schafft den Weisen Recht. Führt Rechtsstreit für die Witwe. Das macht ihre Hände blutig. Irgendjemand muss jetzt für ihre Sünden, also sie waren einfach Sünder, und irgendjemand muss jetzt dafür sterben. Sie haben blutige Hände. Das ist blutig. Und weil eure Hände blutig sind, kotzt mich euer Gottesdienst an. Und eure ausgestreckte Hände. Es ist nur ein Spiel. Und nur ein Show. Und es ist tot. Und eure fromme Reise, so ihr regelmäßig kommt und ihr euer Ding und euer Herz ist nicht dabei, das ist, macht das lieber nicht. Ich mag das nicht. Es ist mir ein Gräuel. Und wenn ich die Liste hier anschaue, habe ich ein Problem. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe ein Problem. Meine Eltern haben, also wir waren 5 Jungs in der Familie und ich weiß nicht, ich war so ungefähr 12 Jahre alt und meine Eltern haben in so einer christlichen Zeitschrift so eine Werbung gesehen für Plakaten und da bekam man so den Namen drauf und dann die Bedeutung des Namens und ein Bibelvers für jeden Kind. Ne? Und die haben dann gesagt, so, das ist eine gute Investition, wir kaufen das und dann hing es groß in unser Wohnzimmer und jeder hat das angeschaut und gesagt, so, ach, was bedeuten die Namen von unserem Kind? Und meins, da stand Kurt und dann stand Able to Counsel, also was ist ein Counseling? Ein fähiger Ratgeber so ungefähr. Und dann kam der Bibelvers. Jesaja 1, Vers 17. Lernt Gutes zu tun, trachtet nach dem Recht, hilft den Bedrückten, schafft den Weise Recht und führt Rechtsstreit für die Witwe. Und es hing halt da und wir waren alle begeistert und so. Und so eine Woche später saßen wir irgendwann da, haben ihn angeschaut und mein Vater so, und wer kennt seinen Vers schon auswendig? Und meine Brüder, die hatten das alles schon innerhalb einer Woche. Ich meine, die hatten auch kürzer. Also gut, ich weiß nicht. Aber es ging richtig schnell. Ich stand so da. Ich so, lern Gutes zu tun. Und dann fing sie an zu lachen. Dann sagst du, das ist typisch Kurt. Ne? Der kommt gar nicht mal über das Gute weg. Ich habe das nicht mal hingekriegt. Deshalb konnte ich nicht mehr weiter. Anscheinend haben sie das. Ja, die fanden es lustig, dass ich nicht gut war. Und die hatten recht. Immer noch heute. Ich komme über das Gute nicht hinweg. Ich bin ein Sünder. Und wir sitzen jetzt hier unter Männer. Und umso länger ich Pastor werde, umso länger unsere Welt weiterhin existiert in den Formen, die es jetzt hier ist, haben wir ein Problem in unserer Welt. Für uns allen. Und das Problem ist, dass Pornografie nur ein Klick entfernt ist von jedem Einzelnen von uns. Und mit diesem Problem kommt der Fakt, dass ja, ich habe so meine Hände angeschaut und sagte, also heilige Hände sind sie nicht, weil sie aus Fleisch sind. Und solange Paulus sagt, dass solange wir unser Fleisch haben, wird es ein Kampf sein. Und das Gute, wir wissen jetzt alle, was richtig ist, denke ich mal. Aber das Gute, was wir tun wollen, das tun wir nicht. Und das, was wir nicht tun wollen, das schaffen wir richtig gut. Und Paulus schreibt das. Nicht Judas. Also, findet man das in Judas-Brief, dann sagt er, ja, das war der Judas, hat das geschrieben. Ne? Paulus schreibt das. Und es wird immer schlimmer und immer krasser und immer schneller und einfacher. Und es ist da. Und wenn wir nicht sagen so, hey, ja, ich habe ein Problem. Ich brauche Hilfe, Jesus. Dann werden wir ein Problem haben und Hilfe brauchen und es nicht bekommen. Wenn wir nicht zugeben können, ich mache meine Hände blutig, haben wir ein Problem. Stolz. Es ist für uns Männer echt ein großes Problem. Und es taucht überall auf. Und der Grund, warum ich das sage, ist nicht, dass wir jetzt hier sitzen und denken so, spezifisch hatte meine Sünde jetzt noch nicht angesprochen. Der Grund, warum ich das sage, ist, hey, es geht um unser Herz. Wo ich jung war, gab es kein Internet. Wie einige wissen das noch. Und wisst ihr was? Ich hatte überhaupt keine Sehnsucht nach Pornos. Weil man musste, Man musste in so einen Laden hineingehen und so ein Heft kaufen. Und es war nicht heimlich. Ne? Also, wir hatten mal von unserer Gemeinde gegenüber, war es so eine Schwulenkino. Und ich saß in meinem Büro und habe meine Predigt vorbereitet und ich habe so aus dem Fenster geguckt und den Eingang dieser Schwulenkino gesehen. Und es war echt lustig, so wie die Leute dann halt so reingegangen sind. Erstens parkte keiner vor dem Schwulenkino. Außer die halt so ein Dreieck und so Regenbogen über ein Auto, also, aber meistens nicht. Meistens waren es richtig schöne Männer, so angezogen, Anzug und so, richtig Businessmänner, und du weißt ganz genau, so ein Ehering schnell ab und dann parken sie irgendwo anders und dann laufen sie halt so lang. So. Und dann waren sie drin. Und jeden Tag hast du das immer wieder gesehen. Und deshalb hatte ich keine Probleme. Es war für mich nie ein Kampf. Nee, danke. Wenn meine Eltern dich sehen, wenn ich erwischt werde, es war für mich kein Problem. Aber ich habe mein Herz kennengelernt, als es Internet kam und ich ganz heimlich in ein Zimmer, wo kein anderer Mensch war, nur klick und man schnell so klick und es ist wieder weg, falls jemand in die Tür reinkommen sollte. Und dann habe ich mein Herz kennengelernt. Habe ich erkannt, ich brauche Hilfe. Wie sieht dein Herz aus? Wie sieht dein Herz aus? Gott sagt, hört auf, Böses zu tun. Hört auf, Böses zu tun. Schafft Recht. Schafft Recht. Hauptsache geht's mir gut. Meine Eltern, die haben immer so als Kinder so gesagt, und das sage ich jetzt meinen Kindern auch, isst das auf, weil denk an die armen Kinder in Afrika. Habt ihr das schon mal gehört? Ja? Und ich so, dann gibt's doch den Kindern in Afrika, aber das hat keine interessiert, das war einfach nur so, dass ich irgendwann mal so dick bin, wie ich jetzt bin, weil ich einfach alles essen müsste. Ne? Und ich habe das richtig gut gelernt. So, und Hauptsache, wir sind dick und denk an die Kinder in Afrika dabei. Keine Ahnung. Das ist eine komische Gedanke. Und trotzdem sitze ich da und ich gucke meine Kinder an, wenn sie dann sagen, nee, ich merke das nicht. Und so, hey, die Kinder in Afrika wären froh über eine halbe Portion. Ach, nee. Das hilft eh nicht, aber naja, sagen es trotzdem. Ich weiß noch, eine lange Zeit bin ich durch die Stadt gelaufen und in Leipzig, ich weiß nicht, ich glaube, es ist überall so, da sind irgendwelche Leute in der Stadt, irgendwann mal kennt man sie alle, die kommen und sagen, hey, ja, ist ein bisschen Kleingeld für mich und so, und dann kann ich ein bisschen Geld haben und ich habe schnell gelernt, hat mir jemand gesagt, so, hey, in Deutschland brauchst du die Leute nicht helfen, die kriegen so viel, ist nicht wie die Kinder in Afrika, okay, die kriegen alles, was sie brauchen, sie werden es nur wegsaufen. Und ich sage so, das klingt echt gut. Also, danke für deinen Tipp. Und mein Herz hat sich gefreut und ich habe keinem Mensch Geld gegeben. Und irgendwann mal hat Gott mir gesagt so, hey, warum verachtest du diese Menschen? Warum siehst du die kommen und wie der Pharisäer so, oh nee, den kenne ich. Ich gehe lieber den anderen Weg. Warum machst du das? Er hat nicht gesagt, warum gibst du denen kein Geld? Der hat auch noch nie verlangt, dass ich irgendjemand Geld gebe, sondern er hat gesagt so, warum liebst du sie nicht? Warum liebst du sie nicht? Warum bist du besser? dass du denkst, so, denen will ich nicht helfen. Du als Pastor müsstest wissen, wenn Menschen so tief gefallen sind, dass sie auf der Straße rumlaufen, um Geld betteln, so ihre Sorgen wegzusaufen, dann haben sie Sorgen. Irgendwas ist passiert. Wenn es irgendwelche Leute gibt, die Jesus brauchen, dann sind es die und du läufst den anderen Weg, um den halt nicht ansprechen zu müssen, sodass du kein schlechtes Gewissen hast, weil du denen kein Geld gegeben hast. Puh. Es tat weh. Seitdem gehe ich nicht mehr in die Innenstadt. Genau, ich fahre nur mit dem Auto. Dieses Stolz, diese Arroganz und wir helfen nicht die Leute, die unterdrückt sind. Wir schaffen da nicht recht. Wir bringen diese Leute nicht zu den Jesus, die ihrem Leben wieder aufrichtet. Weil ich besser bin. Ich will nicht, dass jemand mich sieht mit so einem Penner. Dass ich mit dem rede. Oder dass ich, also wenn ich denen Geld gebe und irgendjemand das sieht, die werden alle sagen, so, hey, das ist der blöde Ami, der noch nicht weiß, dass sie genug Geld haben und sie es wegsaufen. Aber wie arrogant. Wie selbstsüchtig. Die Waisen und die Witwen. Schafft dir weise Recht für den Rechtsstreit, für die Witwe. Waisen und Witwen haben Nöte, viele Nöte. Die haben viele Probleme, die haben viele Sorgen, die haben viele Ängste, große Kämpfe. Und niemand kämpft für sie. Wir haben einige in unserer Gemeinde, die... Also der Vater ist nicht tot, er ist einfach abgehauen. Eine künstliche Weise. Es sollte nicht so sein, aber es ist so. Und das Krasse ist, sie fragen nie. Wenn ich nichts sagen würde und nichts tun würde, da würde alles gut laufen. Die würden niemals fragen, so, hey, kannst du helfen? Wir machen einen Umzug oder so. Die würden einfach so weiterleben. Die sind halt nicht so, dass sie irgendwie so ihrem Problem irgendwie da so rauslegen und so. Alle würde es normal laufen, wenn ich nichts machen würde. Aber wenn man was macht, dann ist das viel Arbeit. Wir merken das gerade. Viel Arbeit. Es kostet viel Zeit, viel Energie. Was ich nicht schaffe, weil ich so beschäftigt bin, Jesus kennenzulernen. Aber der hört eh nicht zu, weil ich nicht recht schaffe für den Waisen und den Witwen. Mein Fleisch hat keine Lust. Wir waren vor ein paar Monaten da, haben gesagt, so, was können wir machen, wie können wir helfen? Und die sagten, ja, unser Keller müsste aufgeräumt werden. Das ist der schlimmste Ort im Haus. Ne? Du schickst mir. Ich hatte keine Lust. Aber es war so schön, denen zu dienen zu können und ihre Gesichter dann zu sehen, als sie runterkamen, sagen so, wow, das hätten wir nie geschafft. Das Problem ist, lernt Gutes zu tun. Trachtet nach dem Recht. Helft den Bedrückten. Schafft rechte Weise und führt den Rechtsstreit für die Witwe. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe dreckige Hände. Ich habe blutige Hände. Also ganz ehrlich, auch wenn ich alle Kräfte einsetzen würde, um das hinzukriegen, hätte ich nicht die Kraft, in meinem Fleisch das hinzukriegen. Also eigentlich habe ich ein Problem, bevor das Problem überhaupt da ist. Also Gott ist richtig fies hier. Er sagt, mach was ihr nicht schafft. Genau. Und Jesus, der macht das nicht viel besser. Der sagt so, hey, ihr habt gehört, so Ehebruch, aber hey, ich habe was Neues für euch. Und ich so, okay, puh. So wie der neue Papst, ne, der macht alles einfacher, Reform, ne, es wird besser sein. Ne? Ihr sagt, hey, ich habe eine Reform für euch. Also, hey, wenn du eine Frau anschaust und in dein Herz denkst, so, hey, die würde ich gerne mal. In deinem Herzen. Er sagt nicht mal, wenn du eine Ehefrau, also wenn du eine Frau anschaust. Er sagt nicht nur, wenn du ein Ehemann bist und eine Frau anschaust, sondern er sagt, wenn ein Mann eine Frau anschaut. Das ist jetzt alle jetzt. Wenn du ein Mann bist, gehörst du dazu. Und wenn es eine Frau ist, gehört sie dazu. Und wenn du sie anschaust und die ist nicht deine Frau und du begehrst sie in deinem Herz, sagt Jesus, dann hast du Ehebruch begangen. Wer von uns hat noch nie Ehebruch begangen? Sehe eine Hand. Nee. In dem gleichen Kontext sagt Jesus, wenn deine Hand dich zur Sünde führt, wie führt meine Hand mich zur Sünde im sexuellen Kontext? Dann wäre es besser, du schneidest den ab. Weil dein Ziel ist die Hölle. Und wir Männer sitzen gerade hier und denken so, also gut, zur Hölle. Und ich, ja. Jesus macht es unmöglich. Diese Verse hier machen es unmöglich. Unsere Hände sind blutig. Wir brauchen Hilfe. Wo kriegen wir diese Hilfe her? Weil wenn man halt so bedenkt, so, wie wichtig unsere Gebete sind. Dass es unsere Aufgabe ist, zu beten. Und dann kommt Gott lang und sagt, sondern übrigens, wenn ihr blutige Hände habt oder wenn eure Hände nicht heilig seid, dann ist es total ein Gräuel und sinnlos und ich höre eh nicht zu, wenn ihr betet. Dann denkst du, es ist doch super. Dann bete ich halt nicht. Dann gehe ich in die Hölle. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen nicht, dass unsere Gebete futsch sind, dass sie sinnlos sind und wertlos sind. Wir wollen das tun, was er macht. Aber was mache ich mit meinen Händen? Was tue ich damit? Wie kriege ich heilige Hände? Vers 18. Gott hat eine Einladung hier. Er sagt, kommt doch. Kommt. Wir wollen miteinander rechten. Spricht der Herr. Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, sollen sie weiß werden wie der Schnee. Wenn sie rot sind wie Karmesin, sollen sie weiß wie Wolle werden. Seid ihr willig und gehorsam, so sollt ihr das Gute des Landes essen. Wenn ihr euch aber weigert und widerspenstig seid, so sollt ihr von mir vom Schwert gefressen werden. Ja, der Mund des Herrn hat es gebrochen. Also, okay. Kommt, sagt er. Komm. Lass uns mal reden. Lass uns mal über Recht reden. Lass uns mal reden, wie wir das halt biegen können. So ist ein Bild von so einem Richter, ne? Der sitzt halt da und sagt so, also komm jetzt mal vorne. Wir reden jetzt mal über das Recht. Deine Hände sind blutig. Was machen wir damit? Und da ist er so, ja. Obwohl eure Sünden wie Scharlach sind. Mal so richtig blutig. Sie sollen weiß wie Schnee sein. Und weiß wie Wolle. In Jesaja 52 lesen wir, wie er es hinkriegt. Oder 53, sorry. Wer hat unsere Verkündigung geglaubt? Und der Arm des Herrn, wem ist er geoffenbart worden? Er wuchs auf, vor ihm wie ein Schößling, wie ein Wurzelspross aus Dorn Erdreich. Er hat keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er. und wir achteten ihn nicht. Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde zum Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihn, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden, sein Blut, durch die blutige Hände, die der am Kreuz hatte, sind wir geheilt worden. Wir gingen alle in die Irre, wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber der Herr warf unsere Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, der zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt von seiner Schere und seinen Mund nicht auftut. Infolge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen. Wegen der Übertretung meines Volkes hatte er die Strafe getroffen. Und man bestimmt sein Grab bei den Gottlosen. Aber bei einem Reichen war er im Stein tot, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Aber der Herr gefiel es, ihn zu zerschlagen. So ein krasses Wort, oder? Der Herr gefiel es, ihn zu zerschlagen. Warum? Vers 10. Er ließ ihm leiden. Wenn er das Leben zur Schlachtopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern. Und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Also der Herr hat Gefallen daran. Er sagt, hey, das ist gut, dass er stirbt. Warum? Weil er Nachkommen bekommt. Kinder Gottes. Da rede ich über Jesus. Das ist der Einzige, der durchbohrt wurde für uns. Und der Einzige, der ohne Sünde gelebt hat. Wir sind ein hoffnungsloser Fall. Wir sind Sünder. Wir kämpfen. Unsere Hände sind blutig. Sie sind nicht heilig. Und Gott lädt uns ein und sagt so, hey komm, lass uns mal die Hände waschen. Wie machst du das? Ich werde die Strafe auf mich nehmen. Ich werde euer Übertreter auf ihn, mein Sohn, legen. Und ihr werdet weiß sein, wie Schnee. Wir hatten mal so ein Spiel, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so ein Spiel, und da waren zwar ganz viele Fragen und Antworten, und eine richtige Antwort hat man es umgedreht, und man müsste dann so ein rotes Zettel davor schieben und so, und dann haben wir eine Antwort gesehen. Kennt ihr das? Also, so was Ähnliches? Auf jeden Fall, ich habe mir gedacht, das ist cool. Also, und irgendwann mal saß ich da und ich habe da so das angeschaut und ich habe so gemerkt, krass, also wenn man ganz genau schaut, man kann die rote Punkte aussuchen und das ist eigentlich die richtige Lösung. Und dann braucht man halt dieses rotes Ding nicht. Also wenn man rot über rot liegt, dann wird's weiß. Und unsere Sünden, wir sind wie Scharlach. Aber die werden weiß wie Schnee. Wie geht denn das? Durch das vollkommene Blut. Jesus Christus. Die er am Kreuz für uns vergossen hat. So bekommen wir heilige Hände. Durch ihn. Durch sein Vollkommenheit. Durch sein Leid, durch sein Tod am Kreuz sind wir geheilt, sind wir gereinigt. Hat nichts mit uns zu tun. Wenn du von hier weggehst und sagst, okay, ich hole jetzt für meinen Computer Pornbusters oder was auch immer, so ein Programm und Herr Stefan kriegt alle Links, sodass er dann Probleme hatte, dann hast du es falsch verstanden. Weil dein Herz wird sich nie ändern. Auch mit jedem Schutz, den du aufbaust. Aber er will dich reinwaschen. Er will dein Herz verändern. Er will dich neu machen. Und dann musst du zu ihm hinkommen und Buße tun. Genau wie hier das gesagt hatten in Jesaja 1. Also tut Buße. Also Herr, ich bin's. Das ist mein Kampf. Vergib mir und mach mich neu. Wasch mich und mach mich rein. Und es gibt keinen besseren Ort, dies zu erledigen, als beim Abendmahl, wo wir das Brot in unsere Hand nehmen und wieder an seinen Tod denken und sagen, so, Jesus, du wurdest gebrochen. Den Schmerz, den Leid, den Tod, den ich verdient habe, hast du auf dich genommen. Für mich. Und den Kelch nehmen. Und das nochmal so anschauen, dieses rote Farbe und erkennst so, hey, sein Blut wäscht mich rein. Ich bin frei. Herr, vergib mir und mach mich frei. Mach mich frei. Er sagt, es ist der neue Bund in meinem Blut. Dieser neue Bund ist, wo er unser Herz verändert. Sodass unsere Taten dann auch verändert werden. Das ist eigentlich was Freudiges. Wir sitzen immer da. Also mindestens da, wo ich aufgewachsen bin, so Abendmahl. Ich habe so, wann trinkt man Alkohol, um traurig zu werden? Ich will heute traurig werden. Nee, man will irgendwie, ich bin traurig, ich brauche einen Grund zur Freude. Und dieses Kelch ist ein Grund zur Freude. Herr, du hast mich reingewaschen. Du machst mich frei, Halleluja. Und machst du das? Okay, wir werden jetzt ein paar Lobpreislieder machen und ist einfach hier vorne, ne? Jeder kommt für sich oder wie auch immer. Und nimm deine Zeit und genieße es einfach mit Jesus und lass ihn sprechen.